Am Mikrofon begrüßt Sie Knut Kortzen an diesem Büchermontag, an dem wir kurz nach dem Schottland-Spiel der Deutschen über Schottenkrimis ebenso reden wie über den Trost der Flipper. Und mit Flipper ist jetzt kein Delfin und nicht die gleichnamige Fernsehserie gemeint, sondern es geht um die Flipper-Automaten, die in der Münchner Jugend des Essayisten Andreas Bernhardt eine wichtige Rolle gespielt haben. Um die Tristesse zäher Nachmittagsstunden nach Schulschluss zu durchbrechen, haben Sie, Herr Bernhardt, am Flipper gestanden. Und das war damals im Münchner Jugendzentrum Pullacher, um uns schon mal ein kleines Gefühl, den Hauch eines Gefühls zu geben. Was genau war es, dass Sie damals hat Trost finden lassen beim Flipperspielen?
Ach, ich glaube, es war vielleicht die Kontrolle einerseits über diesen Ball, diese Kugel, dass die Kugel macht, was man selber will, wenn man die Schläger betätigt. Und auf der anderen Seite war es, glaube ich, auch einfach die Schönheit dieser Automaten, die ein sehr angenehmes Gefühl hervorgerufen hat.
Andreas Bernhardt, wir reden gleich ausführlich über Ihr Memoir Der Trost der Flipper.
Die ganze Welt der Bücher. Literatur am Montag. Auf Bayern 2.
Die Neuseeländerin Lord geleitet uns hinein in diese Stunde mit dem Cover eines Covers. Erst sang Al Green diesen Song Take Me to the River vor 50 Jahren. Dann coverten ihn die Talking Heads 10 Jahre später, 1984 also. Und in diesem Jahr erst veröffentlichte Lord ihr Talking Heads Cover von Take Me to the River.
Take me to the river.
Musik von Lord. Es ist auf den ersten Blick nichts weiter als ein bunt blinkender und diverse Töne absondernder gläserner Kasten, ein Geschicklichkeitsspielgerät, das früher einmal in den 70er und frühen 80er Jahren hierzulande in Kneipen, Bars, Imbissbuden und Spielsalons nahezu allgegenwärtig war. Der Flipperautomat. Gern fristete er ein Nischendasein in der Nähe der Toiletten und übte eine große Anziehungskraft vor allem auf junge Menschen aus. So auch auf den Autor Andreas Bernhard. Er hat die Glockentöne beim Treffen der Schlagtürme, das Surren und Schnarren des Spinners, das Rollen der Kugeln beim Flippern noch genau im Ohr. Der in München geborene und aufgewachsene Essayist und Kulturwissenschaftler Andreas Bernhard hat schon mit seinem melancholisch klugen Buch »Wir gingen raus und spielten Fußball« bewiesen, dass er präzise persönliche Erinnerungen wunderbar mit allgemeineren gesellschaftlichen Reflexionen verbinden kann. In seinem neuen Buch »Der Trost der Flipper« widmet er sich der verblassten Welt der Flipper und er ist mir aus dem ARD-Hauptstadtstudio zugeschaltet. Schön, dass Sie da sind. Guten Tag, Herr Bernhard.
Guten Tag.
Im Grunde muss man Sie sich, glaube ich, wahrscheinlich so vorstellen wie den Duisburger Tatortermittler Horst Schimanski, der in den frühen 80ern sogar mal respektvoll Flipper King genannt wurde in einer der Tatortfolgen. Schimanski sagt, so schreiben Sie es in Ihrem Buch, in einer Folge mal, als ihn sein Partner Tanner beim Flippern entdeckt, ich musste noch etwas Zeit totschlagen. Das hätten Sie so damals vermutlich auch zu Ihren Eltern sagen können, wenn die Sie entdeckt hätten in einer der Münchner Lokalitäten, in denen Sie damals gespielt haben, oder?
Ja, das hätte gut sein können, weil ich glaube, die im Rückblick lebendigsten Flipper-Erinnerungen so in der Kindheit oder der frühen Jugend waren schon immer diese Stunden, wo man eben Zeit totschlagen musste. Was weiß ich, irgendwie zwischen Gitarrenstunde am Nachmittag und Fußballtraining am frühen Abend, wenn man in so einem unbekannten Stadtteil war, wo man sich nicht ausgekannt hat und irgendwann dann Flipper in einer Gaststätte entdeckt hat, dann waren das so ein, zwei Stunden, die man eben totschlagen musste und wo ich versucht habe, so gut zu spielen, dass ich auch länger spielen kann mit ein paar Freispielen, als das schmale Budget vorgesehen hatte. Und insofern, ja, den Satz hätte ich auch sagen können.
Dieser Schimanski-Satz legt ja auch nahe, dass Flippern durchaus etwas Meditatives haben kann. Kann man im Flipperspiel geradezu versinken?
Ja, es gibt einen ganz schönen Begriff von so einem amerikanischen Autor, der mal so ein Flipper-Lehrbuch geschrieben hat, und zwar das Pinball-Nirvana, Flipper-Nirvana. Und ich glaube, jeder Spieler, der ein bisschen ernsthafter gespielt hat, kennt es, dass manchmal sozusagen alles zu gelingen schien und die Kugeln lehrbuchhaft die Wege eingenommen haben, die man geplant hatte. Und dann hat man so 2, 3, 4 Minuten wie eben im Nirvana gespielt. Und das hat dann wirklich was Meditatives, weil man im Grunde als Spieler mit der Maschine verschmolzen ist. Und das war eine sehr schöne, wenngleich auch leider viel zu seltene Erfahrung.
Dass Sie als Schüler davon angefixt waren, war ja durchaus typisch, wenn man dem Medientheoretiker Friedrich Kittler Glauben schenkt. Vor allem junge Menschen, die die soziale Bewährung fliehen oder denen keine Chance einer Bewährung geboten wird, zählte Kittler zum Stammpublikum der Flipper, so zitieren Sie es. Waren Sie einer von denen?
Na, ich glaube, ich war da noch zu jung, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das München der späten 70er, frühen 80er Jahre, so in den südlichen Stadtteilen, Schlachthofviertel, Großmarkthallenviertel, noch so eine Sphäre und solche Orte in den Kneipen geboten hat, die man jetzt vielleicht nicht mehr so leicht findet. Also das Publikum war natürlich an so einem Freitag frühen Abend, wenn wir da als 11-, 12-Jährige versucht haben, uns so einzuschleichen, schon abenteuerlich. Und ich glaube, das war damals auch Teil des Vergnügens daran, dass man halt versucht über so Tricks, dass man kurz fragt, ob man auf die Toilette gehen kann. Und wir wussten dann, dass daneben die Flipper stehen und man uns vergisst, in so Sphären eingedrungen ist, die man vielleicht vom Alter her noch nicht hätte entdecken dürfen.
Ihre Flipper-Leidenschaft, die teilten Sie ja mit vielen anderen, mit Filmregisseuren wie Wim Wenders oder Klaus Lemke, mit den Regisseuren der Nouvelle Vague in Frankreich natürlich auch. Ich denke dabei auch an den Schriftsteller Jörg Fauser, in dessen Büchern Flipper-Dielen, Flipper-Buden, mitsamt dem damals neumodischen Krieg der Sterne-Flipper zum Beispiel, ja sogar eine Flipper-Moschee taucht da mal auf bei ihm in Rohstoff. Also auf Künstler, ob nun Filmemacher oder Schriftsteller, haben Flipper sehr anziehend gewirkt. Wie erklären Sie sich das?
Ja, ich habe das natürlich erst mit einer großen Verzögerung bemerkt. Also am meisten Flipper gespielt habe ich wahrscheinlich so zwischen 11 und 14. Und dann bin ich irgendwann als Student ins Kino gegangen und habe die ganzen Retrospektiven der 60er, 70er Jahre Filme gesehen und da ist mir das aufgefallen. Das ist relativ schwer zu erklären. Also Truffaut hat ja auf die Frage, was die Regisseure der Nouvelle Vague verbinden würde, gesagt, eigentlich nur eins, nämlich das Flippern. Und in Godard- oder Truffaut-Filmen kommen die wirklich ständig vor, ganz programmatisch. Und wahrscheinlich war es in den französischen und deutschen Filmen so eine Art Amerika-Sehnsucht, die sich darin geäußert hat, weil, sagen wir mal, die Motivscheiben und die Spielfelder sind ja so eine Essenz amerikanischer Kultur, eine amerikanische Pop-Ästhetik. Und deswegen ist es so merkwürdig, wenn man sich mit der Geschichte des Automatens beschäftigt, dass bis Mitte der 70er Jahre fast alle Geräte nach Europa importiert wurden, weil in den amerikanischen Großstädten Flipper verboten waren bis Mitte der 70er. Und das ist eine sehr seltsame Ironie der Flipper-Geschichte.
Was ich sehr aufschlussreich finde, ist Ihre Beschreibung dieser Flipper-Industrie, auf die Sie jetzt ja schon gerade zu sprechen gekommen sind, und der drei hauptsächlichen Player auf diesem Gebiet, also Bally, Williams und Gottlieb. Alle drei Hersteller kamen aus Chicago. Im Jahr 1979, so schreiben Sie es, müssen an die 1000 Flipper pro Tag die Fabrikhallen in Chicago verlassen haben. Warum war dann schon drei Jahre später, 1982, nämlich Schluss mit alledem? Warum läutete der Flipper-Industrie da schon das Sterbeglöcklein?
Es war so die erste große Krise. Der Flipper hat sich dann nochmal erholt. Dann sagen wir mal zwischen 1985 und 1995 ging es mit so neuen Features nochmal bergauf. Aber diese erste Krise ab 1981, 82 hatte eben ganz stark mit den aufkommenden Videospielen zu tun. Und jeder, der damals schon so im spielfähigen Alter war, wird sich daran erinnern, dass plötzlich nur noch Pac-Man und Asteroids und Space Invaders Automaten in den Arcades standen und keine Flipper mehr. Das war die erste Krise, aber ein paar Jahre später hat man dann gemerkt, dass unter dem Einfluss der Digitalisierung dann alle Automaten weg waren, also egal ob Flipper oder Videospiel.
Das Flippern war immer ein weißes Vergnügen, schreiben Sie. Und wahrscheinlich sei diese Beschränkung auch einer der Gründe, die zum Verschwinden der Apparate in den 80er und 90er Jahren beigetragen haben. Das müssen Sie erklären.
Ja, wenn man jetzt zum Beispiel noch durch so ein Flippermuseum oder so geht, dann wird man sehen, dass es etwa 30 oder 40 Flipper gibt nach weißen Rockbands, also AC/DC, Guns N' Roses, Kiss, Rush, Queen, Rolling Stones, Beatles, alles Motive von Flippern und keinen einzigen Hip-Hop-Flipper, keinen einzigen Rap-Flipper. Es gibt, glaube ich, von den etwa 5000 Modellen, die insgesamt hergestellt wurden, nur drei meines Wissens, die schwarze Protagonisten auf der Motivscheibe haben. Und ich glaube, dass das auch eine Facette der Gründe ist, warum die Maschine popkulturell dann verschwunden ist, weil gerade in den 90er Jahren war Rap und Hip-Hop dann die bestimmende musikalische Kultur. Und die Flipper-Industrie ist immer auf diesem weißen, männlichen, Rockmusik-orientierten Level geblieben bis heute. Es gibt ja noch oder wieder mehr Flipper-Hersteller, die aber weiterhin das so tun. Und ich glaube, da ist es so eine gewisse popkulturelle Reaktion gewesen, die dem Flipper nicht gut getan hat.
Heutzutage sind Flipper das Hobby einiger Nerds, die sich zu Wettkämpfen in abgelegenen Industriegebieten treffen. Eines dieser Treffen haben Sie auch besucht und schildern das. Das Setting erinnert Sie ein wenig an Haruki Murakamis Roman Pinball 1973. Darin geht es ja um die Flipper-Kollektion eines Sammlers auf einer Geflügelfarm am Rande Tokios, die wie ein riesiges Kühlhaus wirkt. Das sind so die Orte, an denen sich Flipper-Spieler heute treffen. Und in gewisser Weise passt diese Marginalisierung ja auch zur Maschine selbst, finde ich. Das, was heute die Outskirts der Städte sind, wo sich die Flipper-Spieler treffen, waren früher die Nischen in den Kaschemmen nah bei der Toilette. Der Flipper fristete eigentlich immer schon ein Nischendasein, oder? Und ist auch da wieder heute angekommen.
Das stimmt, wobei man sagen muss, er war in der Nische der Gaststätten, aber popkulturell gesehen war er, sagen wir mal, zwischen 1965 und 1980 schon absolut im Zentrum, was man eben daran sehen kann, dass er im Kino oder auch in der Kunst, in der Fotografie so stark rezipiert worden ist. Aber heute, da haben Sie das, glaube ich, gerade genau richtig beschrieben, kann man auch topografisch oder räumlich sehen, dass er im Grunde in so eine marginalisierte Liebhaberecke gekommen ist. Und tatsächlich ist es so, dass wenn man weiterhin versucht, Flipper zu spielen auf so Turnieren, wie ich es manchmal tue, kommt man an Orte und in Regionen, wo man sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre.
Sie vergleichen das Schicksal der Flipper ja mit dem der Schallplatte. Nun erlebt Vinyl seit Jahr und Tag wieder eine kleine Renaissance. Ist Ähnliches nicht auch beim Flipper denkbar?
Ja, das ist eine gute Frage. Also in den USA ist das Pinball-Revival eine große Sache. Und ich war gerade ein paar Monate dort, habe da gelebt. Und da ist es wirklich so, dass es ganz viel so neue Arcades gibt. Und interessanter und angenehmerweise wird es auch sehr stark von Spielerinnen forciert. Also Pinball ist in den USA jetzt auch ein sehr stark weibliches Hobby, wenn man das Wort benutzen will, geworden, was die Sache, glaube ich, interessanter und lebendiger macht. Aber der Unterschied zu Vinyl ist, glaube ich, dass Flipper ist zu fein ziseliert und zu heterogen. Also es gibt ja einfach so wahnsinnig viele Maschinen, die man kennen muss. Und es gibt immer wieder die Idee, ob Flipper nicht wie Snooker oder Darts so eine Fernsehsportart werden könnte. Und auf einmal wären die Flipperspieler so Stars wie meinetwegen Michael van Gerwen oder so. Aber es gibt halt nur eine Dartscheibe, eine Vinylfarbe, ein Snookertisch, aber dafür tausende von verschiedenen Flippern. Deswegen ist es vielleicht zu kleinteilig.
Andreas Bernhard ist der Autor des höchst empfehlenswerten Buches Der Trost der Flipper, erschienen für 20 Euro bei Klett-Cotta. Herr Bernhard, haben Sie vielen herzlichen Dank für das Gespräch und Ihre Zeit.
Vielen Dank.
Hier sind Mumford & Sons mit The Cave.
It's empty in the valley of your heart. The sun, it rises slowly as you walk away from all the fears and all the faults you've left behind. The harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your defeat. But I will hold on hope and you choke on the noose around your neck, and I'll find strength in pain, and I will change my ways. I'll know my name as it's cold again. Time, you take what is yours and I'll take mine. Now let me at the truth which will refresh my broken mind. So tie me to a post and block my ears. I can see where those orphans threw my tears and know my cold despite my faults and despite my growing fears. But walking on your hands and see the world hanging upside down. You can understand dependence when you know the maker's land. So make your sirens call and sing all you want. I will not hear what you have to say, 'cause I need freedom now. To be.
Sons. Sie hören Bayern 2, das Büchermagazin im Kulturleben. In Deutschland wird Chukwuebe Buka Ibe als internationaler Shootingstar der nigerianischen Literatur vorgestellt. Auf den ersten Blick ist einiges dran an dieser Beschreibung. Der Autor ist im Süden Nigerias geboren. Er ist ein Millennial, Jahrgang 2000, gerade mal Mitte 20 also. Hat aber schon bei großen Namen wie Dave Eggers, Chimamanda Ngozi Adichie und Tash Aw kreatives Schreiben studiert. Und sein Debütroman Blessings hat sofort den Sprung auf den westlichen Buchmarkt geschafft. Und trotzdem führt einen dieses Label Shootingstar der nigerianischen Literatur auf falsche Fährten. Denn der erste Verleger, den Chukwuebe Buka Ibe fand, sitzt in London. Und Sorge vor vernichtender Kritik hatte der Autor nicht unbedingt, als der Roman in Großbritannien erschien, in den Vereinigten Staaten oder jetzt in Deutschland. Wirklich Sorgen machte er sich nur, als sein Buch in seiner Heimat, in Nigeria, herauskam. Der Grund? Chukwuebe Buka Ibe behandelt ein Thema, das in Nigeria zu den politischen Aufregern gehört. Er erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte mit schwulem Protagonisten. Marie Schöss über ein enorm politisches Debüt.
Alle spüren, dass Obiefuna kein gewöhnliches Kind ist. Und zuerst liegt in diesem Urteil nichts als ein Versprechen. Obiefuna hat seinen Eltern Glück gebracht. Schon als die Mutter schwanger wird, lebt es sich plötzlich eine Spur leichter als bisher. Und etwas später, als Obiefuna auf der Welt ist, nimmt er rasch alle für sich ein. Anmutig ist er, der Neugeborene, der quietschend seine Stimme entdeckt. Das Kleinkind, das die ersten Schritte wagt, noch ungeübt, aber nicht ungelenk. Und auch als Heranwachsender behält er seine Anmut, tanzt wie kein anderer. In genau diesem Alter aber bekommt das Urteil kein gewöhnliches, kein ganz normales Kind seinen fiesen Beigeschmack. Der Vater, ein patriarchaler Typ, der Gewalt mit Erziehung verwechselt, will keinen Sohn, der tanzt. Die Jungs in der Nachbarschaft machen sich lustig über einen wie ihn, der keinen Ball ordentlich treten kann. Und selbst die Mutter, die Obiefunas Zartheit liebt und hofft, er möge sich seinen Zauber bewahren, selbst diese Mutter erwischt sich bei dem Gedanken, könnte das Kind doch nur ein klein bisschen gewöhnlicher sein.
Mich interessiert die Idee von bedingungsloser Liebe für das eigene Kind und die Konfrontation von bedingungsloser Liebe mit den eigenen Vorstellungen und Werten. Ich wollte also eine Mutter, konservativ, religiös, auf einen queeren Sohn stoßen lassen und schauen, was dann passiert. Wie reagiert eine Mutter, die ihren Sohn aufrichtig liebt, ihn verehrt? Wie reagiert so eine Mutter auf die Tatsache, dass er schwul ist? Das ist in Nigeria alles andere als erwünscht.
Especially in conservative Nigeria, it's supposed to be considered less than desirable.
Er stellt sich seine Mutter als einen Stern vor. Manchmal taucht sie in seinen Träumen als kleiner Punkt am Himmel auf, als einsames Licht, das auch dann noch leuchtet, wenn die anderen schon erloschen sind. Sie scheint nicht zu sprechen, aber er kann sie hören, wenn sie ihm das Schlaflied von früher vorsingt, in dem ein Kind getröstet wird, dem seine Sachen gestohlen wurden von seiner raubgierigen Umgebung. Ihre Worte klingen ihm noch im Kopf nach, wenn er langsam aus dem Nebel des Schlafs auftaucht, und er kann sie dann meistens noch den ganzen Rest des Tages hören.
Als er dieses Bild vor Augen hat, die Mutter also noch immer Inbegriff von Trost und Geborgenheit ist, ist Obiefuna längst kein Kind mehr. Er ist im Studium angekommen, was zugleich bedeutet, er hat überlebt. Hat überlebt, dass ein Vater ihn zu Hause mit einem Mann erwischt und auf ein christliches Internat geschickt hat, in der Hoffnung, dass ihm dort das, in Anführungszeichen, Außergewöhnliche ausgetrieben würde. Hat überlebt, dass die Mutter ihn zwar nie ablehnte, ihm immer zugewandt blieb, aber auch nichts unternahm, als er weggeschickt wurde. Er hat überlebt, dass er zu seiner eigenen Scham Komplize eines homophoben Systems wurde und schwieg oder schlimmer noch mitmachte, wenn andere schwule Männer ausgegrenzt wurden, nur um selbst nicht in Verdacht zu geraten. Chukwuebe Buka Ibe klagt seinen Protagonisten dabei nicht an, vielmehr zeigt er, an dessen besonderer Geschichte, wie die politischen Umstände einen Menschen beschweren und verdrehen können.
Mancher fängt wirklich an zu glauben, dass es in Nigeria keine queeren Menschen gibt, dass das ein Ding des Westens ist. Meiner Erfahrung nach ist das einfach nicht der Fall. Die Menschen werden nur gezwungen, sich zu verstecken, zu verbergen, wer sie sind. Nicht nur wegen der Ablehnung, sondern weil sie nicht ins Gefängnis wollen. Mir war es also zum einen wichtig zu zeigen, dass Queerness in Nigeria existiert. Und zum anderen, warum sie im Verborgenen bleibt, welcher Zynismus in der Politik die Homophobie in Nigeria anheizt.
Dieser Debütroman wagt sich an ein heikles Kapitel der nigerianischen Gesellschaft und erkundet, behutsam, tastend, was es für eine Familie heißt, wenn einer von ihnen anders ist, als es die Gesellschaft gern hätte. Diese politische Dimension hebt den Roman von vielen Coming-of-Age-Geschichten ab und lässt auch über manche sprachliche Konventionalität hinwegsehen. Obiefunas Gefühle jedenfalls kriegt der Autor nicht immer in starken Bildern zu fassen. Mal ist er taub vor Trauer, dann hinterlässt ein Verlust ein tiefes Loch im Herzen. Ein anderes Mal ist er vernichtet von einem Verlust. Neu klingen solche Sätze nicht. Aber dann ist sie plötzlich doch da, die sprachliche Kraft dieses jungen Autors. So als würde er sie gerade noch aufbewahren, für besondere Momente.
Warum tanzt du nicht mehr, Obi?
Wird Obiefuna einmal von seinem Bruder gefragt. Der kann mit Fußbällen umgehen und entspricht überhaupt viel mehr dem traditionellen Bild eines Mannes. Aber an diesem Tag springt er seinem Bruder zur Seite, ermutigt ihn.
Tanz einfach, Obi,
sagt er. Und Chukwubuka Ibe lässt ihn tanzen. Und lässt seinen Leser gleichzeitig die Freiheit spüren, die Obiefuna in diesen Sekunden genießt. Lässt ihn hineinschlüpfen in die Haut eines jungen Mannes, der sich einen Augenblick lang traut, er selbst zu sein. Und in genau diesem Moment merkt der Leser auch, dass aus Chukwubuka Ibe ein wirklich reizvoller Schriftsteller werden könnte.
Marie Schöss war das über Chukwubuka Ibes Roman Wünschen. Der ist in der Übersetzung von Cornelius Reiber bei S. Fischer erschienen für 24 Euro. Und das hier ist Brigitte mit A Bouche que veux-tu.
Viens ce jour, ma peau ne sait plus attendre. Viens, cours, des papillons au creux du ventre. Viens me porter secours. Je brûle nos imaginer le vin et les chansons d'amour en sucre me font toujours autant d'effet. J'ai pas envie de résister. J'ai peur.
m'aimeras-tu demain?
Der Bürgerrechtler Martin Luther King, Vorkämpfer für die Gleichberechtigung der Schwarzen in den Vereinigten Staaten, ist 56 Jahre nach seiner Ermordung längst zur Ikone erstarrt. Der Busboykott von Montgomery, den der charismatische Baptistenprediger mit anführte, die Durchsetzung des Civil Rights Acts von 1964 und Martin Luther Kings berühmte I Have a Dream-Rede, all das gehört längst zur populären Mythologie des 20. Jahrhunderts. Wer aber war der Mensch hinter dem Mythos? Was bewegte und was motivierte Martin Luther King, den Kampf um die Befreiung der Black Americans allen Gefahren für Leib und Leben zum Trotz auf sich zu nehmen? Diese Fragen versucht der in Chicago lebende Autor Jonathan Eich in einer neuen, in den USA als Meisterwerk gefeierten Biografie zu beantworten. Mehr von Günter Keitelsdorfer.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation.
Martin Luther King zählt, wie Mahatma Gandhi oder Janusz Korczak, zu den Ikonen der Menschlichkeit im 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der Massengewalt. Hinter der Ikone ist der Mensch Martin Luther King in den letzten Jahren und Jahrzehnten allerdings so gut wie verschwunden, kritisiert der US-amerikanische Autor Jonathan Eich.
And of course there have been many wonderful books written about King, some of them quite recent, TV shows, documentaries, movies.
Über Martin Luther King wurden natürlich wundervolle Bücher geschrieben. Es gibt Fernsehsendungen, Dokumentationen und Filme über ihn. Aber im Laufe der letzten 50 oder 60 Jahre haben wir erlebt, wie seine Botschaft mehr und mehr verwässert wurde. Seine Lebensgeschichte wurde zu einem Märchen reduziert. Und dabei haben wir ihn als Menschen aus den Augen verloren. Wir haben die Tatsache aus den Augen verloren, dass Martin Luther King Probleme hatte, dass er an Depressionen litt und dass er als Jugendlicher zweimal versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Wir haben die Tatsache aus den Augen verloren, dass er Zweifel hatte an dem, was er tat. Und dass zeitweise einige seiner engsten Freunde auch Zweifel an ihm hatten. Und wenn wir all das aus den Augen verlieren, verlieren wir seine wahre Größe aus den Augen.
We've lost sight of the fact that he was a person going through this. And then when we lose sight of the fact that he was a person, we lose sight of his true greatness.
Die 750 Seiten starke Martin Luther King Biografie, die Jonathan Eich nach intensiver Recherchearbeit verfasst hat, ist nichts weniger als ein Ereignis. Der Autor hat nicht nur tausende kürzlich erst freigegebene FBI-Dokumente ausgewertet, sondern auch private Briefe, mündliche Überlieferungen und bisher nicht gesendete TV-Aufnahmen. Herausgekommen ist eine leichtfüßig geschriebene Biografie, die opulente Materialfülle mit kritischer Empathie für den Bürgerrechtsaktivisten verbindet.
He was not looking to become an activist. He was not looking to become a leader of any movement.
Er wollte kein Aktivist werden. Er hatte nicht das Ziel, Anführer irgendeiner Bewegung zu werden. Er hatte auch nicht vor, eine Persönlichkeit von nationaler Bedeutung zu werden. Und er hatte ganz sicher nicht vor, sein Leben zu riskieren.
And he was not looking to risk his life.
Sein Leben zu riskieren, genau das tat Martin Luther King mit seinem Engagement. Seit er sich an die Spitze der Busboykottbewegung von Montgomery gesetzt hatte, Mitte der 1950er, bekam der Reverend Morddrohungen am laufenden Band. Rassistische Beleidigungen am Telefon gehörten ebenso zu Martin Luther Kings Alltag wie behördliche Schikanen. 29 Mal saß der Bürgerrechtsaktivist im Gefängnis. Bei einer Signierstunde in Harlem rammte ihm eine psychisch kranke Frau im September 1958 einen 20 Zentimeter langen Brieföffner in die Brust. »Ich werde schon wieder«, beruhigte King seine Freunde, während das Messer nur wenige Zentimeter neben der Aorta in seiner Brust steckte. »Macht euch keine Sorgen.« Jonathan Eich gelingt es, den ungeheuren Druck spürbar zu machen, der in den letzten Jahren seines Lebens auf Martin Luther King lastete. Von den weißen Rassisten inbrünstig gehasst, Von Anhängern der Black Muslims und anderen Militanten wegen seinem Bekenntnis zur Gewaltlosigkeit verachtet und von FBI-Chef J. Edgar Hoover und anderen Rassisten im US-Machtapparat systematisch verfolgt. Der Washingtoner Inlandsgeheimdienst versuchte King durch das Publikmachen seiner zahlreichen außerehelichen Affären zu erpressen. Ike zeigt in seiner Biografie, dass es das FBI darauf anlegte, die mentale Stabilität des Bürgerrechtlers mit Mitteln der psychologischen Kriegsführung zu zerstören. King, von Selbstzweifeln und Depressionen gequält, widerstand. Aber er wusste, dass er seinen Kampf auf dünnem Eis ausfocht. Zu viele trachteten ihm nach dem Leben. Im April 1968 hielt Martin Luther King in Memphis, Tennessee, seine letzte Rede. Er war in die Stadt gereist, um 1300 streikenden Müllarbeitern in ihrem Kampf um bessere Arbeitsbedingungen zur Seite zu stehen. In dieser Predigt, einen Tag vor seiner Ermordung, sprach der Bürgerrechtsaktivist die Todesdrohungen an, die seit langem schon Teil seines Lebens waren.
Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over, and I've seen the promised land.
Einen Tag später wurde Martin Luther King auf dem Balkon des Lorraine Motels in einem Industrieviertel von Memphis von einem weißen Rassisten erschossen. In Jonathan Ike hat dieser eindrucksvolle Mann einen erstklassigen Biografen gefunden.
Das sagt Günther Keitelstoffer. Jonathan Ikes Biografie Martin Luther King, ein Leben, aus dem Englischen übersetzt von Silvia Bieker und Henriette Zeltner-Shane, ist bei der Deutschen Verlagsanstalt in München für 34 Euro erschienen. Und jetzt singen Franz Ferdinand, Eleanor, Put Your Boots On. Sie hören Bayern 2. Und wir begeben uns jetzt in die Gegend jenseits des Tweed, wie der schottlandreisende Theodor Fontane die Gegend nördlich des Flusses Tweed genannt hat in seinem gleichnamigen Buch. Genauer gesagt geht es auf die Hebriden, aber nicht auf die äußeren Hebrideninseln, die Heimat des Harris Tweed, sondern auf die inneren Hebriden, wo der Bamberger Autor Gordon Tyree, alias Thomas Castura, auch seinen jüngsten Schottenkrimi, es ist mittlerweile sein vierter, Schottenschuss, spielen lässt. Thomas Castura ist den Hörerinnen und Hörern des Büchermagazins auch bestens bekannt als Autor unseres wöchentlichen literarischen Rätsels. Ich freue mich, dass Sie mein Studiogast sind. Grüß Gott, Herr Castura.
Hallo.
Sie reisen seit 1984, seit 40 Jahren, also mittlerweile immer wieder nach Schottland und lassen dort Ihre Kriminalromane spielen, da am Rande auch mal von Celtic Glasgow und den konkurrierenden Glasgow Rangers die Rede ist in Ihrem jüngsten Buch mithin vom Fußball. Für wen hat Ihr Herz geschlagen beim Auftaktspiel der Europameisterschaft am vergangenen Freitag?
Für beide Mannschaften natürlich, aber also das deutsche Herz wusste, dass der Sieg ungefährdet ist, weil die Schotten leider bei größeren Wettbewerben immer ziemlich ablosen.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, vor einigen Jahren Ihre Cozy Thriller, wie Sie sie nennen, auf der Inselgruppe der Hebriden an der Westküste Schottlands anzusiedeln?
Das war aufgrund eines neuerlichen Aufenthalts auf Jura 2014. Und auf Jura hat George Orwell 1984 geschrieben. Also 1984, diese Dystopie vom großen Bruder. Ja, eine sehr urbane Sache, aber geschrieben an einem Ort, den er als unhinkommbar bezeichnet hat, als ungetattable. Und das hat mich so fasziniert, dass also auch so wieder die Literaturgeschichte war so der Trigger, dass ich mir dachte, ich könnte hier so ein neues Kapitel meines Werkes in Anführungszeichen aufschlagen.
Das ist ja wirklich sehr interessant. Orwell hat 1984, 1947, 1948 auf dieser Insel geschrieben, die Sie gerade erwähnt haben. Das scheint also eine literarisch recht fruchtbare Gegend zu sein. Oder sind Orwell und Sie die Einzigen, die bisher dort wirken?
Also sie ist auch sehr dünn besiedelt. Also es kann gar nicht so viele Leute geben, die da Bücher veröffentlichen. Aber es gibt zum Beispiel einen Krimi-Autor, dessen Krimis auf den äußeren Hebriden, auf Lewis spielen. Peter May, der ist relativ bekannt. Und ansonsten fallen mir jetzt nicht so wahnsinnig viele ein, das stimmt. Ja.
Dieses Genre Cozy Crime steht ja für eine gewisse Behaglichkeit, Gemütlichkeit. Es steckt aber auch jede Menge Comic Relief darin, was man schon daran erkennt, dass die Polizisten in ihren Romanen eine Bande höchst beschränkter Bamperts sind, was nichts anderes als Schwachköpfe oder Idioten heißt. Vor allem aber spielt in ihren Büchern ein zotteliges Hochlandrind namens Thin Lizzy eine tragende Rolle, weshalb es gewissermaßen auch das Covergirl ihrer Hebriden-Krimis ist. Und das grast eben nicht nur auf verschiedenen Hebrideninseln friedlich vor sich hin, sondern ist Teil der kriminalistischen Ermittlungen. Erzählen Sie mal, was hat es mit Thin Lizzy auf sich?
Thin Lizzy, das hat sich ergeben auch aus einem Zufall, wie ich immer öfter feststelle, dass Literatur aus sehr vielen Zufällen besteht und so wenig geplant ist. Also ich hatte nie gedacht, eine Tierperspektive in meine Bücher mal einzubauen. Und ich muss auch sagen, Romane, die also aus reiner Tierperspektive geschrieben sind, ja, das würde ich jetzt vielleicht nicht machen. So à la Watership Down aus der Sicht von Kaninchen oder Leonie Swann, Glen Kill komplett aus Sicht von Schafen. Aber das ist auch gar nicht meine Absicht, denn ich fand den Gedanken reizvoll, eine Tierperspektive gleichberechtigt neben den menschlichen Perspektiven stehen zu haben. Und da meine Romane eigentlich immer aus verschiedenen Perspektiven geschrieben sind, also so 3 bis 4 mindestens und die halt zu wechseln, tritt jetzt einfach eine Tierperspektive dazu und diese Viecher, also diese Hochlandrinder, die sind aus vielen Gründen faszinierend.
Nämlich zum Beispiel aus welchen?
Also erstens mal sind sie sehr intelligent. Also Kühe sind ja sowieso relativ intelligent. Aber da diese Hochlandrinder so halbe Wildtiere sind, also die können das ganze Jahr auf der Weide stehen, brauchen keinen Stall oder sowas, wenn es also nicht vollkommen stürmt und schneit, obwohl sie so ein Wetter sogar lieber haben, als wenn die Sonne scheint, wegen ihres Zottelfells, das aus 2 Schichten besteht und dann ziemlich warm wird im Sommer. Also die sind eben auch recht findig und sind so auch ein bisschen das Wahrzeichen Schottlands, könnte man sagen. Ja, und danach habe ich ein bisschen gesucht und das passte so gut in die Geschichte rein und daraus ist dann diese Figur entstanden. Ja, also manchmal ist es tatsächlich so, man erfindet eine Figur und die wird dann irgendwie größer. Und die LeserInnen lieben sie, ja.
Und diese Einäugige, wohlgemerkt Einäugige, weil eine Raubmöwe mal ihr eines der Augen geraubt hat, Highland Cow Thin Lizzy ist nun zusammen mit ihrem Halter, dem einstigen Profikiller Hinch, der seinen alten Job als Lebensabkürzer aber an den Nagel gehängt hat, in einen Fall verwickelt, der eben auf der hybriden Insel Col spielt. Was ist das für ein Fall?
Da geht es um einen vorgetäuschten Selbstmord. Also das kann ich eigentlich schon spoilern. Es wird sehr schnell klar, dass dieser Selbstmord, dass da irgendwas nicht stimmt daran. Da spielt ein Abschiedsbrief eine große Rolle, den eine Graphologin analysiert hat und der sie darauf hinweist oder der in ihr den Verdacht erregt, dass das nicht mit rechten Dingen zugehen kann und dass das also vorgetäuscht ist, dieser Selbstmord. Ja, und derjenige, der das vorgetäuscht hat, das ist so ein Immobilienmakler, der so mit unlauteren Mitteln arbeitet, der muss gefunden werden. Und darum geht so ein Großteil des Buches, ist so eine Suchen- und Finden-Geschichte, weil sich dahinter so eine größere Sache verbirgt.
Und das Ganze nennt sich dann Pseudozid, habe ich erst durch Ihren Roman gelernt.
Richtig.
Das ist der vorgetäuschte Suizid.
Genau, es gibt das Pseudonym und es gibt auch den Pseudozid.
Was Schottenschuss ja auszeichnet, ist, dass man bei der Lektüre en passant sehr viel Landeskundliches über diese raue Gegend im Nordatlantik erfährt, über die Segnungen der schottischen Küche, genauso wie über die Vielzahl der Benamsungen von Wind und Wetter. Ich habe den Eindruck, das Gälische, das Schottisch-Gälische ist in der Benennung von Niederschlag oder Windböen, von dem dort herrschenden sehr abwechslungsreichen Schmuddelwetter, so variantenreich wie etwa die Sprache der Inuit bei der Unterscheidung verschiedener Arten von Schnee. Ist das so?
Das könnte man ganz genau so sagen, richtig, ja.
Geben Sie mal ein paar Beispiele vielleicht für also, die verschiedenen Arten von Sturmwinden, die Sie da aufziehen.
Ja, also der bekannteste Ausdruck ist Dreich für Schmuddelwetter erstmal. Also das ist ja so vorherrschend, vor allem im Winter. Das kommt tatsächlich von Dreck, also so die gleiche Wortstamm. Und es gibt ja so sehr viele Verbindungen zwischen, also nicht dem Gälischen und dem Deutschen oder den germanischen Sprachen, aber eben dem Englischen. Ja, was gibt's denn noch? Es gibt Hooli, das ist so eine Windböe eigentlich. Was fällt mir denn so ein? Also für richtig fieses Regenwetter, da gibt es sehr, sehr viele Ausdrücke. Und den Cowquaker, das ist, also da prasselt es so stark runter, dass sogar die Kühe beben. Also Cowquake, Earthquake, Cowquake. Ja. Ja.
Schottenschuss, Schottensterben, Schottenkomplott, so heißen ihre bisherigen Krimis. Der erste fällt so ein bisschen aus der Reihe, der hieß irgendwie nichts mit Schotten.
Todesströmung,
ja,
richtig.
Genau. Aber Sie haben sich jetzt quasi festgelegt, die Bücher sollen alle irgendwas mit Schotten heißen. Wie wird der nächste Schottenkrimi heißen?
Das steht schon fest, aber okay, der soll Schottenstich heißen. Ich versuche da immer ein Wortspiel, also wer einen Sockenschuss hat, der kauft sich auch den Schottenschuss und so weiter. Es wurde aber auch wieder von LeserInnen inspiriert als Schottenkomplott. Das ist der dritte Band der Reihe. Da wurde natürlich schnell Schottenkompott draus. Und dann Schottenkompott ist wahrscheinlich Pflaumenmus, also sehr verbreitet. Und naja, also das geht so weiter.
Gordon Tyrese alias Thomas Casturas, neuer Krimi, Schottenschuss, ist bei Drömer erschienen für 16,99 €. Und da Sie, Herr Castura, wie erwähnt, auch der Autor unseres literarischen Rätsels sind, von dem es bald 1000 Folgen geben wird, finde ich, ist es hoch an der Zeit, dass Sie einmal selbst Ihr Rätsel ansagen. Mögen Sie?
Ja, aber gerne.
Dann bitte.
Und damit sind wir schon fast wieder am Ende unseres Büchermagazins angelangt. Und am Ende steht auch heute unser literarisches Rätsel. In unserer letzten Ausgabe suchten wir nach Erich Kästners Kinderbuchklassiker Emil und die Detektive. Gewusst hat's neben vielen anderen Beate Löw-Schneider aus Garmisch-Partenkirchen. Gratulation, Ihr Wunschbuch geht Ihnen zu. Heute nun suchen wir nach der Romanfigur eines Meistererzählers, der auch in der kurzen Form brillierte. Erraten Sie, wer hier ins Taxi steigt?
Servus, ich bin's, die Walli. Wo darf's denn hingehen?
Nach Madrid, Hotel Florida.
Ah, Plaza del Callao. Da treffen sich die Schriftsteller und die Journalisten.
Zuvor muss ich noch zur Seguridad wegen neuer Papiere.
Die kommen aus dem Hochland, oder? Kennen Sie jemand in Madrid?
Nein. Aber er ist immer bei mir. Wohin ich auch gehe.
Er,
Mein Geliebter, mein Zukünftiger. Wir wollten zusammen ein Hochzeitshemd kaufen gehen.
Aha. Und was ist passiert?
Ich wollte Oliven besorgen und gesalzenen Kabeljau und Haselnüsse, damit er was zu seinem Bourbon hat.
Klingt nach einem Amerikaner. Internationale Brigaden.
Ich gehe zum Friseur und lasse mein Haar an den Seiten und hinten sauber schneiden.
Aber das ist eh schon ziemlich kurz, oder?
Mein Vater war Bürgermeister. Und meine Mutter, eine ehrenhafte Frau und Katholikin. Sie wurden beide erschossen.
Das ist ja furchtbar.
Und mir haben sie das andere angetan.
Oh nein, sie Arme. Wollen Sie drüber reden?
Meine Haare werden wachsen. Dann trage ich sie bis zu den Schultern, wie die Gabo im Kino.
Diese elenden Phalangisten. Mit denen würde ich abrechnen.
Wir haben unseren Auftrag ausgeführt.
Auftrag? Das muss bei der letzten großen Offensive gewesen sein.
Ach, als ich ihn das erste Mal küsste, da wusste ich nicht, wohin mit meiner Nase.
Also, jetzt reden Sie wieder von Ihrem Bräutigam, ja?
Danach starb ich bei jedem Kuss. Die Erde hat gezittert.
Sonst sicher?
Ja, sie hat sich bewegt. Ich wäre fast heruntergefallen.
Sie wissen ja, wie es heißt. Die Erde bewegt sich nie öfter als dreimal in einem Menschenleben.
Nur dreimal?
Für die meisten Menschen kein einziges Mal.
Ist das so eine Volksweisheit?
Also ich glaube, Sie haben das Glück kennengelernt.
Ach, wenn ich glücklich bin, dann möchte ich auf einem Pferd sitzen, auf einem schnellen Pferd und schnell reiten im Galopp. Aber mein Glück würde ich doch nicht einholen.
Und man muss die Zeit nutzen, die man hat.
Luftangriff, raus aus dem Auto.
Diese verdammten Bomber, schnell in den Graben.
Die Einschläge kommen immer näher.
Halten Sie an Kopfwunden.
Ich habe immer eine Rasierklinge bei mir.
Was? Wieso das?
Ja, wenn wir verwundet werden, um nicht in Gefangenschaft zu geraten.
Erraten, nach wem gesucht ist? Ihre Antwort schreiben Sie bitte an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, Kulturleben 81011 München oder an kulturleben@br.de. Vergessen Sie bitte nicht, uns Ihr Wunschbuch aus dieser Sendung zu nennen. Das war das Büchermagazin. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Kortzen.